HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Seit dem frühen Mittwochmorgen wird gestreikt. Das Bodenpersonal der Lufthansa hat die Arbeit niedergelegt. Bundesweit hat die Airline über 1000 Flüge deswegen gestrichen. Das Problem ist klar, Check-in-Schalter sind nicht besetzt, Passagiere bekommen ihre Bordkarten nicht und Flugzeuge können nicht gewartet werden. Zu dem Warnstreik hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Denn sie fordert 9,5% mehr Geld, gerade für die unteren Einkommensgruppen. Oder zumindest 350 Euro mehr im Monat. Unser Reporter Lars Hofmann über den Streik beim Bodenpersonal der Lufthansa.
Eigentlich kümmert sich Thorsten Gläsner um die Flugzeuge der Lufthansa. Aber auch er hat gestreikt. Während der Pandemie sei Personal abgebaut worden, erzählt er. Jetzt, in der Urlaubszeit, mit den vielen Passagieren, sei die Belastung einfach zu hoch.
Aktuell haben wir kein Personal. Wir können zurzeit kurzfristig keine neuen Leute einstellen, bedingt auch durch die Sicherheitsüberprüfung. Das dauert halt seine Zeit. Und die Arbeit ist wesentlich mehr geworden jetzt nach Corona. Und die Krankheitsquote geht dadurch auch nach oben. Es geht einfach nicht mehr.
Knapp 800 Beschäftigte haben an einer Kundgebung vor der Lufthansa-Zentrale am Frankfurter Flughafen teilgenommen. Viele Beschäftigte fühlen sich seit Wochen überlastet, klagen über Beschimpfungen durch Urlauber, die nicht ans Ziel kommen. Deshalb der Streik und die Forderung nach 9,5% mehr Geld. Lufthansa-Personalchef Michael Niggemann traute sich in dieser aufgeladenen Stimmung aufs Podium.
Ich verstehe Ihren Ruf nach Respekt in dieser operationellen Lage. Aber dieser Warnstreik betrifft 150.000 Kunden. Kunden!
Immer wieder wurde Michael Niggemann niedergepfiffen, unterbrochen.
150.000 Kunden, die unser aller Gehalt am Ende bezahlen. 150.000 Kunden, die auch in den Urlaub fahren wollen.
Die Streikenden wie Thorsten Gläsner wissen, dass sie die Urlauber mit dem Streik hart treffen.
Natürlich ist es hart jetzt für die ganzen Urlauber und klar, aber wir wollen jetzt auch mal zeigen, ohne uns funktioniert es überhaupt nicht. Und wie wichtig ist unsere Arbeit, dass auch dieser Flughafen am Leben bleibt. Dementsprechend haben wir auch diesen Zeitpunkt gewählt, damit es auch der Lufthansa richtig wehtut.
Und das dürfte es. Über 1000 Flüge musste die Lufthansa in Frankfurt und München streichen. Über 130.000 betroffene Passagiere. Und längst nicht alle von ihnen konnten umgebucht werden. Rentner Gerhard Schäfer will mit seiner Frau nach Los Angeles in sein Haus zurück. Aus seiner Meinung macht er keinen Hehl.
Meine Einstellung dazu ist ganz krass, dass diese Streiker Tourist-Terroristen sind.
Auch eine junge Frau versucht verzweifelt umzubuchen. Sie muss in die USA.
Oh, I'm mad. Ich muss nach Hause fliegen, ich muss morgen auf die Arbeit. Und es klappt halt nicht. Ich muss einfach warten und hoffentlich bald komme ich nach Hause.
Trotz gestrichener Flüge oder verpasster Anschlüsse haben viele der Reisenden aber auch Verständnis für die Streikenden angesichts der hohen Belastungen für die Beschäftigten. Nico Helder steht in einer Schlange zum Umbuchen. Er will in seine Heimat nach Kasachstan und hat eigentlich nur einen Wunsch.
Meine Meinung ist, dass die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber endlich mal sitzen am Tisch, sich setzen, verhandeln, Abmachung machen, fertig, fliegen.
Nach Streikende soll der Flugbetrieb wieder normal laufen. Das ist das Ziel der Lufthansa. Klar ist im Moment nur, dass Lufthansa und Verdi am Mittwoch kommender Woche wieder verhandeln, sagt Verdi-Verhandlungsführerin Christine Behle.
Wir werden nicht streiken vor der dritten Verhandlungsrunde. Und es kommt aber natürlich darauf an, wie werden die Verhandlungen ausgehen in der nächsten Woche. Und dann werden wir darüber entscheiden, ob weitere Streikmaßnahmen notwendig sind.
Dann könnte sogar noch länger gestreikt werden als jetzt. 2 Tage haben sich Gewerkschaft und Unternehmen in der nächsten Woche Zeit genommen, um das zu verhindern.
Das Bodenpersonal der Lufthansa streikt bis zum Donnerstagmorgen am Frankfurter Flughafen und an anderen Standorten. Das war ein Bericht von Reporter Lars Hofmann. Die Documenta in Kassel kommt einfach nicht zur Ruhe. Nach dem Skandal um judenfeindliche Karikaturen musste ein großes Bild entfernt werden und die Documenta hat sich mitten in der laufenden Weltkunstschau von ihrer Generaldirektorin getrennt. Jetzt setzt sich dieser Skandal offenbar fort. Auf der Documenta sollen neue antisemitische Bilder aufgetaucht sein. Michael Pschibilla ist unser Reporter in Kassel. Um was geht es bei diesen neuen Vorwürfen denn ganz genau?
Ja, es geht um eine Broschüre, die im Museum Fridericianum auslag, dem zentralen Ausstellungshaus der Documenta. Und in dieser Broschüre gibt es karikaturenartige Bilder, die sich mit der Intifada beschäftigen, also den palästinensischen Aufständen gegen Israel. Und diese Karikaturen zeigen israelische Soldaten nicht nur brutal, sondern auch monsterartig verzerrt, roboterartige Kampfmaschinen, die auch Kinder quälen, zum Teil mit Hakennasen. Und das, sagen Kritiker, sei antisemitische Bildsprache, das seien stereotype Darstellungen von Juden, so wie sie auch schon während der Nazizeit in Deutschland gezeigt wurden. Und das schließe auch nahtlos an die Darstellung von Juden als raffgierige Blutsauger auf dem skandalträchtigen, großformatigen Bild von Taring Padi, das zu Beginn der Documenta ja den ganzen Antisemitismus-Skandal ausgelöst hat und dann schnell wieder abgehängt wurde.
Jetzt ist dieser Antisemitismus-Skandal ja schon ein paar Wochen alt und die Documenta hatte Besserung gelobt. Wieso tauchen jetzt wieder offenbar antisemitische Bilder auf?
Ja, es war ein Besucher, der sie entdeckt hat und der hat sich dann bei der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Hessen, kurz RIAS, gemeldet. Die hat dann darauf aufmerksam gemacht. Die Broschüre lag interessanterweise in einem Raum, in dem es eigentlich um was ganz anderes geht. Es geht dort um die Frauenbewegung in Algerien. Es liegen dort sehr viele Broschüren aus, aber eine eben auch mit diesen Zeichnungen. Die sind übrigens gar nicht so neu, die sind schon etwas älter und stammen aus dem Jahr 1988.
Gibt es denn schon Reaktionen und was sagt die Documenta selbst?
Die Documenta hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. Sie sagt, bei dieser Broschüre handele es sich um historisches Archivmaterial, das sie auch bereits im Blick gehabt habe. Vor 3 Wochen sei es zunächst aus der Ausstellung genommen worden, um es eingehender zu betrachten. Und dabei sei rausgekommen, es gebe zwar eine klare Bezugnahme auf den israelisch-palästinensischen Konflikt, es sei aber keine grundsätzliche Bebilderung von Juden, sprich kein Antisemitismus. Auch strafrechtlich sei das nicht relevant, deshalb sei die Broschüre auch wieder in die Ausstellung aufgenommen worden. Andere sehen das nicht so. Felix Klein zum Beispiel, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, spricht von einem fortgesetzten Versagen der Verantwortlichen und die Jüdische Allgemeine schreibt sogar, der einzige richtige Schritt wäre es, diese Documenta endlich zu beenden.
Sagt unser Reporter Michael Pschibilla aus Kassel zu den neuen Antisemitismusvorwürfen gegen die Documenta in Kassel. Da müssen sich wohl viele Mieter auch bei uns in Hessen im wahrsten Sinne des Wortes warm anziehen, denn auf sie kommen im Herbst und Winter deutlich höhere Wohnungsnebenkosten zu. Der Grund dafür sind natürlich die steigenden Gas- und Energiepreise. Auch die Bewohner der Gebäude der Wohnbaugesellschaft Nassauische Heimstätte kommen um höhere Nebenkosten nicht drumrum. Das erklärte Tarek Al-Wazir von den Grünen, der Aufsichtsratsvorsitzende und Wirtschaftsminister in Hessen, bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2021 im Hessischen Landtag. Aus Wiesbaden Sebastian Jakob.
60%, so viel steigen die Nebenkostenabrechnungen an. Schon ab nächstem Monat. Betroffen sind Mieter der Nassauischen Heimstätte. Der Grund sind die steigenden Gaspreise. Deshalb müssten die Bewohner schon jetzt zur Kasse gebeten werden, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen heute auf der Bilanzpressekonferenz des Wohnungsbauunternehmens in Wiesbaden.
Um Mieterinnen und Mieter nicht zu überfordern, ist es besser, wenn man jetzt in kleineren Schnitten die Vorauszahlungen erhöht, als dass man nachher im nächsten Jahr die negative Überraschung bei der Abrechnung hat. Das macht Sinn.
Zwar hat die Nassauische Heimstätte feste Verträge mit Energielieferanten bis Ende 2023 vereinbart, doch im schlimmsten Fall könnten auch die hinfällig werden, wenn sich die Gaskrise noch weiter verschärft, sagt Geschäftsführer Thomas Hein.
Aber wir haben eine Situation, von der wir eben nicht vernünftigerweise davon ausgehen können, dass diese Stabilität auch bis Ende 2023 für uns gilt, sondern wir müssen damit rechnen, dass quasi morgen eine Gaspreiserhöhung auch für unsere Mieter mit diesen günstigen Verträgen hereinbrechen kann.
Trotz der Herausforderungen blickt die Wohnungsbaugesellschaft zufrieden auf das vergangene Geschäftsjahr. Denn die Unternehmensgruppe konnte einen Überschuss von 57,1 Millionen Euro erwirtschaften. Die Nassauische Heimstätte ist Hessens größte Wohnungsbaugesellschaft mit 60.000 Wohnungen und mehrheitlich im Landesbesitz. Sie will bezahlbaren und klimaneutralen Wohnraum in Ballungsgebieten anbieten. Doch trotz sozialem Ansatz jetzt die monatliche Mehrzahlung. Die könnte für viele Mieter belastend werden. Denn in jeder dritten Wohnung der Heimstätte wohnen sozial schwache Mieter, sagt Jan Schalauske von den Linken.
Wir steuern im Herbst auf eine massive soziale Katastrophe zu. Wenn man schaut, wie die Nahrungsmittelpreise steigen, wie die Energiekosten steigen, was da an Belastungen zukommt, das wird viele Mieterinnen und Mieter an den Rand ihrer Möglichkeiten, ja sogar an den Rande ihrer Existenz bringen.
Die Linke sieht den grünen Minister Al-Wazir in der Pflicht. Der winkt ab. Die nassauische Heimstätte investiere dafür Millionen in die Energieeffizienz ihrer Zehntausenden Wohnungen. Auch wenn ein Teil dieser Kosten auf die Mieter umgelegt würde, helfe es.
Deswegen ist das ein Weg, den wir ausdrücklich voran weiterführen wollen. Das hilft am Ende der Umwelt, es hilft dem Klima, aber es hilft auch den Menschen, die in diesen Häusern und Wohnungen leben, weil natürlich am Ende viel weniger Energie bezahlt werden muss.
Klimaneutral sanieren und neu bauen, das Ziel der nassauischen Heimstätte. Doch erst die nächsten Wochen und Monate werden zeigen, ob das für die Mieter überhaupt noch bezahlbar bleibt.
Energie wird für uns alle teurer, daher müssen sich auch die Bewohner der nassauischen Heimstätte auf höhere Nebenkosten einstellen. Aus Wiesbaden hat Sebastian Jakob berichtet. Auch Gorillas und Schimpansen können Corona bekommen. Deshalb war das Affenhaus im Frankfurter Zoo zum Schutz der Tiere vor einer Infektion geschlossen. Mehr als 2 Jahre lang seit dem Frühjahr 2020. Doch jetzt sind die Türen des beliebtesten Tierhauses im Zoo wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Unsere Reporterin Alicia Lindhoff hat sich das für uns mal angeschaut.
Dass der Anblick der vielen Kinder hinter der Glasscheibe im Menschenaffenhaus noch ungewohnt für sie ist, lassen sich die schwarzen Bonobos nicht anmerken. Schreiend und kreischend schwingen sie sich an Seilen durch die Luft. Ein besonders kleiner, flinker Affe klemmt sich direkt hinter die Glasscheibe. So ist er nur wenige Zentimeter entfernt von der 20 Monate alten Wilma. Die schaut mit großen Augen zurück. Ihre Mutter Katharina Grabowski freut sich.
Die Kleine wollte nicht mehr zu den anderen Tieren, wollte nur noch die Bonobos beobachten. Sie kommentiert die ganze Zeit, was die machen. Affe klettert, Affe trinkt, Affe Kacker gemacht, Affe niest. Die machen einfach total viel. Ne?
Es ist für beide das erste Mal im Menschenaffenhaus, dem sogenannten Borgori-Wald. Eine Jahreskarte des Zoos haben sie erst, seit Wilma auf der Welt ist. Umso gespannter sind sie jetzt auch auf die anderen Affen im Haus, wie Gorillas und Schimpansen. Den Studenten Sebastian und Nicole haben es besonders die Orang-Utans angetan. Die verhielten sich besonders menschenähnlich.
Du kannst auch so Expressionen in ihren Gesichtern sehen. Einer von denen sah ein bisschen glücklicher als der andere. Und das finde ich schon krass, dass wir das bei den Affen sehen können.
Wir studieren halt beide Biologie, deswegen ist es gerade noch mal ein Stückchen interessanter, dann auch noch zu sehen, halt die Verwandtschaften zwischen den Affen und uns und ja, die zu beobachten, so auch wie die sich bewegen, wie sie essen, was sie essen, wie sie miteinander kommunizieren.
Und gerade wegen dieser Ähnlichkeit zu Menschen sind Menschenaffen auch besonders gefährdet durch das Coronavirus. Deswegen hatte das Affenhaus auch bis jetzt geschlossen, obwohl alle anderen Tierhäuser im Zoo seit Monaten wieder geöffnet sind. Im Haus sind die Affen von den Besuchern zwar durch eine Glasscheibe getrennt, aber sie teilen sich denselben Luftraum. Aerosole können sich also überall verteilen. Warum also öffnet das Affenhaus genau jetzt, wo die Infektionszahlen wieder hoch sind? Zoodirektorin Christina Geiger.
Da wir eines der letzten Menschenaffenhäuser sind, das noch geschlossen war, denken wir, wir riskieren es jetzt auch. Jetzt ist Sommer, wir können alle Türen offen lassen, der Luftaustausch ist gut gegeben, die Tiere halten sich auch sehr oft im Freien auf. Also jetzt oder nie.
Der Frankfurter Zoo konnte von den Erfahrungen anderer Zoos lernen, die ihre Affenhäuser früher geöffnet haben. Angesteckt hat sich seitdem keines der Tiere. Nur zu Beginn der Pandemie haben sich mehrere Menschenaffen in Zoos infiziert. Aber sie alle hätten überlebt, sagt Zoodirektorin Geiger. Trotzdem, ein Restrisiko bleibt. Deswegen gilt im Affenhaus bis auf Weiteres eine strikte Maskenpflicht. Doch schon am Eröffnungstag sieht man, viele Menschen sind das nicht mehr gewöhnt. Manche haben gar keine Masken mehr dabei. Die Zoodirektorin hofft auf die Disziplin der Besucherinnen und Besucher.
Davon ist abhängig, ob wir es uns erlauben können, weiter aufzulassen. Wenn wir das Gefühl haben, das Ansteckungsrisiko oder das Gesundheitsrisiko für die Tiere ist untragbar, dann müssen wir uns natürlich auch entscheiden, zum Schutz der Tiere das Haus wieder zu schließen.
Kritisch wird es vor allem im Herbst und Winter, wenn das Lüften schwieriger wird und sich sowohl Affen als auch Menschen hauptsächlich in den Tierhäusern aufhalten. Dann werden Christina Geiger und ihr Team ganz genau beobachten, ob die Besucher genug Rücksicht nehmen.
Gute Nachrichten für alle Tierfreunde. Das Menschenaffenhaus im Frankfurter Zoo ist wieder geöffnet und kann besucht werden. Unsere Reporterin Alicia Lindhoff war für uns vor Ort gewesen. Das war der Tag in Hessen an dieser Stelle mit Andreas Heigen. Und schauen Sie doch auch einfach mal auf hessenschau.de vorbei. Da gibt's auch alles Wichtige aus Hessen.